Ohne Kaffee, ohne Wasser, aber topbereit.
Schön. Es stand nämlich diese Woche mit den größten Solo-Trips der Rockgeschichte hier im Rock Top 10 Podcast.
Das muss man vielleicht auch
Bedeutet,
erklären, oder?
ja, Künstler, die ursprünglich in einer Band zugegen waren und dann aber auch mal einen Solo-Ausflug gemacht haben oder ganz solo gegangen sind. Das
Die
ist ein bisschen
abtrünnig wurden.
unterschiedlich. Ja, wir beschäftigen uns mit den Abtrünnigen der Rockgeschichte heute. Genau, und wir schauen uns mal die größten dieser Solo-Trips der Rockgeschichte an. Es ist wie immer eine Liste von 10 Stück gerankt von unserer lieben Redaktion hier bei Rock FM. Und wir beide, also Moritz der Lange, Lange,
Moritz der Lange, Lange.
und ich, Coralie
Und
Stein.
Sie, Coralie, Stein, Stein.
Toll.
Die Stein.
Um Gottes Willen. Genau, wir schauen uns die ein bisschen an. Gucken, du hast oftmals ein paar Anekdoten dazu beizutragen. Wir haben
ja,
oftmals
mal
ein bisschen
schauen.
Meinung dazu beizutragen. Und dann schauen wir mal. Dazu beizutragen ist auch irgendwie
Anekdoten
nicht
und
ganz gut.
Meinungen,
Aber
ja.
okay. Wir gehen einfach mal rein mit Platz 10, der, glaube ich, sehr aktuell auch ist. Noel Gallagher von Oasis. Ich habe hier immer so einen schicken Satz dahinter von der Redaktion geschrieben bekommen.
Schieß los, das will ich jetzt wissen.
Der Chefsongwriter rockt solo weiter, clever, britisch, hymnisch.
Clever britisch-hymnisch. Also der Chefsongwriter stimmt ja. Also ich fand's jetzt gerade, also heute sind wir kurz nach diesem Wochenende, nach der Oasis Reunion in Cardiff, muss man sagen.
Vielleicht gut dazu zu wissen, wir nehmen manchmal Podcast-Folgen vorauf, weil
Genau.
Urlaube und so weiter und so fort, damit ihr trotzdem jede Woche eine bekommt, nehmen
Ja.
wir das manchmal vor an. Und jetzt heute ist der Montag nach dem ersten Konzert der Reunion-Tour.
Und das war ja schon beeindruckend. Die beiden, wie sie auf die Bühne kamen, Hand in Hand, das war ja,
Süß.
die Fans konnten sich ja nicht mehr halten.
Süß war
Das
das.
war ja für die so, weiß nicht, als würde das Paradies auf Erden sein. Und Noel Gallagher tatsächlich, ich habe ihn ein bisschen beobachtet bei manchen Songs und ich finde halt schon, Liam Gallagher zieht dann natürlich als Sänger mehr das Rampenlicht auf sich. Das ist halt so. Das Publikum schaut mehr nach dem Sänger. Der Kameramann ist oft öfter auf dem Sänger und das war ja eine gigantische Bühne. Also fuck, wie viel Meter hoch? 40 Meter hoch gefühlt. Also ich habe noch nie so eine Bühne für eine Band gesehen. Das ist
Ja,
brutal, wirklich.
richtig abgefahren.
Ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren da. Wir haben es ein paar Mal gesagt. Ich glaube,
Ich habe
fast 70.000 oder
okay,
sowas.
ja.
Bin schlecht mit Zahlen. Habe ich es schon erwähnt? Naja, auf jeden Fall, jo, Noel Gallagher, der große Songschreiber von Oasis, der den Soundtrack für eine ganze Generation geschaffen hat. Nicht nur für die britische Jugend, aber vor allem, also in Großbritannien, glaube ich, hast du immer noch den mit Abstand höchsten Prozentsatz, an Rockfans, die auch Oasis-Fanatics sind. Genau, und wir wissen alle, wie das mit Oasis dann auseinanderging Anfang der Nullerjahre. Das war ja weniger
Unschön.
glorreich, vielleicht fast abzusehen, wenn man sich so, wahrscheinlich könnte man so eine Statistik erstellen, wo man sieht, wie oft Liam und Noel sich geprügelt haben und ja, irgendwo aus Flugzeugen von Schiffen oder auch aus Ländern rausgeflogen sind, wo sie dann die Einreise verweigert bekommen haben, weil sie sich nicht benehmen konnten. Aber es sind halt Briten, ne? Was willst du dazu?
Weiß ja jetzt nicht.
Ein paar Vorurteile müssen auch mal dabei sein, ne? Ja, also Noel hat die größten Hits geschrieben: Wonderwall, Don't Look Back in Anger, aber auch Champagne Supernova und 70 andere Oasis-Songs. Und jo.
Ja, ich glaube, von den Trennungen, die wir auf dieser Liste hier haben, ist das definitiv eine der unschöneren.
Ja, da kommen, glaube ich, noch ein paar andere Spezies, aber
Okay.
Ich meine, ich glaube, dass Liam nicht auf dieser Liste steht. Da könnten natürlich einige auf die Barrikaden gehen und sagen: Nö, 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 nö. Der singt aber besser, würde ich auch sagen. Er singt besser
Ja.
als Noel Gallagher, aber Noel Gallagher mit seinen High Flying Birds hat womöglich das bessere musikalische Feingespür. Aber hey, das ist Musik, das ist Kunst, das ist völlig subjektiv und über Musik zu reden ist, wie wir ja dank Frank Zappa wissen, wie über Architektur zu tanzen. Ja? Also
Toll.
von daher, sein Solostart kam tatsächlich 2011, Noel Gallaghers High Flying Birds, das selbstbetitelte Debüt. Und ja, viele waren sehr skeptisch, bevor diese Platte rauskam und dachte, naja, ohne seinen Bruder Liam, das kann ja nichts werden. Und waren dann wahrscheinlich ziemlich geplättet, als der da so gezeigt hat, was für ein Songwriter-Talent er ist und dass er das auch ohne seinen Bruder Liam umsetzen kann. Wahrscheinlich hat sein Bruder Liam sich auch ein bisschen in den Arsch gebissen dann erstmal. Aber er hat ja dann nachgezogen. Ich weiß nicht, wie es chronologisch war, aber auch Liam hat großartige Soloalben rausgebracht, muss man schon sagen. Jedenfalls war das von Noel ein direkter Treffer in Großbritannien. Wie zu erwarten, direkt Spitze der britischen Charts. UK Number One Hit, Platin, dies, das. Das hat also auch gezeigt, okay, man braucht nicht unbedingt diesen Krawall zwischen den Brüdern und den ganzen Medienrummel, um irgendwie ein Album bis an die Spitze zu bringen. Also da war es dann schon so ein bisschen auch mehr so Fokus auf die Kunst und nicht diesen ganzen Boulevard-Quatsch, der Oasis so durch die 90er beflügelt hat mit Blur, dieser ganze Kampf um die Krone des Britpop. Und ja, also Noel Gallagher, bekannt dafür, dass er sagt, was er denkt, so Mittelfinger-Attitüde irgendwie. Und ich habe ein kleines Zitat von ihm, das ist eines der harmloseren. Da habe ich eins rausgesucht, da hat er gesagt, being a rockstar is not a job, being a rockstar is a way of life. Ja, würde ich wahrscheinlich unterschreiben bei den beiden, wenn du dir anguckst, wie ihr Leben so verlaufen ist. Also es gibt eine ganz tolle Doku über Liam auf jeden Fall. Die habe ich mal geguckt vor ein paar Jahren. Das war schon sehr interessant. Also, naja, über die beiden kann man sehr viel berichten. Und es ist schon schön, dass sie jetzt wieder die Arenen befüllen. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass sie in Bälde auch ein paar Termine in Deutschland oder zumindest auf europäischem Festland bekannt geben. Ich meine, man kann ja auch mal nach Wien fahren oder nach Barcelona runter oder ich weiß es nicht. Ja,
aber das waren auch so wenige Termine für die Tour, dass ja so viele leer ausgegangen sind mit Karten. Also ich kann mir schon vorstellen, sollten sie sich weiterhin zusammenreißen und Händchen halten, dass das noch weitergeht.
Ja.
Naja, schauen wir mal. Ja. Ich finde es ganz interessant bei dieser Liste. Ich finde, es gibt manche Platzierungen, wo man das Gefühl hat, die waren solo deutlich größer als in der Band. Es gibt aber auch Platzierungen, wo man das Gefühl hat, boah, da ist eigentlich die Band trotzdem noch viel, viel mehr präsent. Und ich finde, Noel Gallagher ist schon so einer, so Oasis ist einfach größer als die Solo-Karrieren der beiden waren.
Das ist so, ja. Oasis bleibt auch größer. Da können sie, glaube ich, machen, was sie wollen. Das ist einfach, das hat auch diese Nostalgie der 90er und all diese Magie, die da mitschwingt und all die Erinnerungen und all dieses Unwiederbringliche auch von den 90ern. Deshalb, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir müssen zu Platz Nummer 9, sonst werden wir heute nicht mehr fertig.
Platz Nummer 9 ist Don Henley von den Eagles. Achtung, der melancholische Chronist Amerikas.
Der melancholische Chronist Amerikas. An was denken wir da natürlich sofort? The Boys of Summer. Und ansonsten grübeln wir ein bisschen und kratzen uns am Bart. Was gab es denn noch so? Naja, also Don Henley einmal live erlebt in Köln, als die Eagles dort 2015 oder 2018, ich weiß es nicht mehr, gespielt haben. Und dann haben sie tatsächlich, auch, sogar die Eagles haben dann seinen großen Solo-Hit zum Besten gegeben gemeinsam, was ich ganz süß fand. Da war auch der Sohnemann hier von des verstorbenen Glenn Frey dabei, der Deacon Frey. Das war auch eine emotionale Kiste. Ich habe es aber schon mal erzählt, dass das so eine Familie ist, dass du das schon so gemerkt hast. Und Don Henley, Kopf und Seele der Eagles, natürlich immer mit dabei bei allen großen Momenten der Band, bei allen Meilensteinen, bei allen Wendepunkten, bei allen Basecamps, also klar, auch Drummer und Stimme bei Hotel California und wir wollen uns aber auf die Solomomente konzentrieren. Ne? Sein Durchbruch kam so 84 mit seinem zweiten Soloalbum Building the Perfect Beast und The Boys of Summer, ich weiß gar nicht, wo der drauf war, aber absolut melancholischer Trennungssong, so die Liebe verblasst, so im Rückspiegel. War gar nicht so der typische Sommerhit, aber, oder ja, war irgendwie doch Sommerhit, aber gleichzeitig total melancholisch und traurig.
Kann man das ganze Jahr hören.
Ja. Und man muss sagen, Don Henley hat ja auch mal ein paar, also der hat die Schattenseiten auf jeden Fall erkundet, würde ich sagen. Und im November 1980 gab es ja diesen Vorfall, wo er auch ganz schön zerrissen wurde in der Presse. Da ist die Polizei zu ihm nach Hause gekommen und hat ein nacktes 15- oder 16-jähriges Mädchen gefunden, die unter Drogeneinfluss war. Da war Kokain im Spiel, Marihuana und auch Qualudes. Also das ist, glaube ich, so ein typisches Beruhigungsmittel, was du in den USA in der Apotheke verschreibungspflichtig bekommst und so. Und das ging dann auch vor Gericht, aber er ist da total glimpflich davongekommen. Also mit 2500 US-Dollar Strafe oder so. Und es hieß auch, da sei nichts passiert. Aber da hat man schon so gedacht, oh weia, also Don Henley, das kann ja wohl nicht weitergehen. Und danach ist seine Karriere sehr, wie soll ich sagen, unbeeinflusst davon eigentlich weitergegangen. Er war dann nochmal vor Gericht 2024, da ging es um gestohlene Lyrics von einigen Songs, New Kid in Town und was weiß ich. Life in the Fast Lane und so. Und da hat das Gericht auch nochmal abgefragt, ob er sich noch daran erinnert und so. Ansonsten hat das irgendwie, ist das so in der Versenkung verschwunden. Ich fand es eigentlich krass. Also ich glaube, wenn sowas heutzutage wäre...
Auf der anderen Seite denkt man das immer, aber so schau dir den Diddy-Prozess gerade an oder Rammstein und alles. So, die sind auch immer das noch mit, so unbeschadet von all dem, was da...
Ist halt immer schwer vor Gericht. Ja. Naja, auf jeden Fall bleiben wir mal bei Boys of Summer. Das Video dazu ist bestimmt vielen noch im Kopf. So in Schwarz-Weiß gedreht, hat auch einen MTV Video Music Award abgestaubt. Genau. Nee, vier waren es. Vier MTV Awards für Video des Jahres unter anderem. Und ja, bis heute ein absoluter Evergreen. Immer wieder auch gern auf Dorffesten von Coverbands und so gespielt. Ja, war halt auch in der US Top 5 und... ja, was gibt's noch zu sagen? Don Henley ist seinem Stil irgendwie treu geblieben und klar schwang das immer so mit in seinem Sound auch, dieses Eagles-Country-Feeling, aber das hat er dann schon in den 80ern stark zurückgefahren irgendwie und hat seinen Sound neu erfunden. Über 10 Millionen Platten hat er solo verkauft, mehrfach Grammy nominiert und ja, ist er dann auch wieder bei den Eagles wieder voll eingestiegen und wieder getourt wie blöde.
Also das war jetzt kein Wir-hassen-uns-Bruch, sondern ein ich mache halt mal was Eigenes.
Bei den Eagles hat es auch richtig gekracht. Okay. Da gab es ja dieses Album hier, When Hell Freezes Over. Also die haben gesagt, wir werden uns erst wieder reünieren, wenn die Hölle zufriert und so. Also die haben sich, glaube ich, bis auf die Knochen gehasst. Also ich meine mich zu erinnern, zwischen Don Henley und Glenn Frey hat es gerne mal sehr gerumst, aber da komme ich auch gerne durcheinander. Da waren einige Konflikte innerhalb der Eagles.
Ja gut.
Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der inzwischen, der Don Henley? Auch nicht mehr der Jüngste auf jeden Fall. Dürfte auch schon Ü70 sein, ja.
Ich glaube, ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, unsere nächste Platzierung ist auch Ü70. Oder?
Ja.
Platz Nummer 8. Rod Stewart. Ursprünglich aus The Faces. Von rauem Bluesrock zu Stadionhymnen.
Das ist komisch, den da drin zu haben in dieser Top 10, finde ich ein bisschen, weil man den jetzt nicht vorerst, da denkt man nicht gleich Rod Stewart, ja klar, der ist doch Teil der Faces gewesen, sondern das ist aber nur geschuldet der Tatsache, dass das schon so lang her ist und seine Solo-Karriere halt schon so früh begonnen hat. Ja.
Es gibt manche, wo man das Gefühl hat, die hat man viel eher als Solo-Künstler auf dem Schirm als Bandmitglieder.
Voll. Ja, jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Ja, das stimmt. Gut, also er ist irgendwie ein echter sympathischer Brite, muss ich sagen. Da erinnere ich mich an dieses Video letztes Jahr, wo er in so einem Fußballstadion aufgekreuzt ist. Und da er hatte echt leicht einen Tee und hat dann ein Interview gegeben. Und also er war super lustig und ich glaube, mit dem kann man eine gute Zeit im Pub haben und so. Ja, seine Stimme klingt halt nach viel Whisky und schon so mit Rasierklinge gegurgelt oder Schleifpapier. Und ich glaube, da er nie so vor dem Kitsch zurückgeschreckt ist, auch in seinen Balladen, hat er auch super viele weibliche Fans oder die Herzen der Fans erobert, also Millionen von Fans. Ich würde sagen, auf seinen Konzerten ist es anders als jetzt auf einem Metallica-Konzert. Ich würde sagen, da ist es eher 50-50, was die Geschlechter angeht und vielleicht sogar mehr Frauen. Ja, also viele Frauen, selbst bis heute, da bin ich immer wieder baff, wenn du Frauen aus der Boomer-Generation fragst, Rod Stewart, dann geraten die ins Schwärmen, wirklich. Oh, Rod Stewart, oh, ah, der war ja also in den 70ern, oh, da ist mir aber immer heiß geworden, du. Und das denkst du so, krass. Also.
Ich musste auch immer an unsere eine liebe Hörerin denken, deren Name mir gerade leider nicht einfällt, aber die hat uns auch des Öfteren geschrieben, weil die riesiger Rod Stewart-Fan ist und ihr größter Traum ist, den einmal zu treffen und sonst was. Und das ist so goldig, wirklich.
Ja. Also auf jeden Fall ist er auch ein König der Comebacks, würde ich sagen. Hm. Er war so oft weg von der Bildfläche und dann dachtest du, jo, jetzt, das war's jetzt. Der alte Sack, der kann ja jetzt nicht mehr irgendwie was bringen. Und dann kam er wieder um die Ecke und da war wieder ein Album, wo wieder ein Hit drauf war. Und er hat's wieder ins Radio geschafft und war wieder in aller Munde und hat wieder eine Welttournee gemacht. Und wieder, die Jahre gingen ins Land und dieser Typ unermüdlich. Also schon krass, muss man auch den Hut ziehen. Genau, angefangen hat er in den 60ern als Straßenmusiker, richtig ehrlich, The British Way. Und dann ist er bei The Faces eingestiegen, hast du ja gesagt, da war es auch noch richtig wild, laut und dreckig um ihn. Das war eben so die Ära, in der auch die Stones halt dominiert haben. Und genau, The Faces waren eine Zeit lang schon durchaus so, haben so versucht, da irgendwie Konkurrenz für Mick Jagger und Keith Richards zu sein. Und ich glaube, es gab Zeiten, da haben die auch wirklich die großen Hallen in England gefüllt. Naja, 1971, das war dann so der Moment, der Rod Stewart zur Legende gemacht hat. Maggie May, ein Song, den man heutzutage seltener im Radio hört. Die 70er nehmen halt auch ab.
Gar nicht so auf dem Schirm.
Die 70er nehmen ab im Radio. Also den hört man eher auf den Oldie-Sendern inzwischen. Aber ich erwisch mich manchmal dabei, das darf ich ja gar nicht sagen, wenn ich mal so durchs Radio seppe, obwohl ich natürlich sonst immer nur Rock FM höre. Aber manchmal seppe ich mal kurz durch und dann bleibe ich manchmal bei den Oldie-Sendern hängen, die eigentlich eher für 60, 70 plus sind. Und ich höre mir das dann als Mitte, Ende 30-Jähriger höre ich mir an und denke, ja, da läuft noch gute Mucke. Ja? Nicht auf den Jugendsendern, das kann ich mir nicht antun. Das ist für mich ja keine Musik mehr. Dieses Autotune, da bin ich alt, scheiße, aber es gibt ja so viel schreckliche Musik.
Aber da geht ja auch ganz viel von weg in der aktuellen Musikentwicklung, dass es eben weniger Autotune und sowas ist und weniger überproduziert. Also da sind auch schon coole Sachen am Laufen.
Das stimmt, aber auf den Mainstream-Jugendsendern, da läuft viel Müll, wo ich halt wirklich einfach nur noch schreiend davonrennen will. Naja, auf jeden Fall Maggie May, ein Song über eine ältere Frau, die jüngere Typen verführt, da gibt es doch einen Begriff für. Da sagt man doch...
Grooming?
Was?
Grooming, wenn ältere Menschen quasi jüngere oder auch Minderjährige so ein bisschen zu, ja.
Grooming. Ich dachte eher an sowas wie Puma oder sowas, sagt man nicht zu einer Frau.
Nee. Oh, das weiß ich nicht.
Fällt es nicht ein. She's a Cheetah, she's a Puma, she's a irgend so eine Raubkatze.
Irgendeine Raubkatze, okay.
Irgendeine Raubkatze.
Maggie May war eine
she's
Raubkatze.
She's a Leopard. Naja, auf jeden Fall. Das ist ja peinlich, dass mir das nicht einfällt. Du. Naja, wie auch immer, war ursprünglich eine B-Seite die Nummer und ist dann durch einen US-Radiomoderator plötzlich explodiert, wie es halt so oft ist. Und das war der Mega-Durchbruch.
Wie es so oft war, eher.
Ja, wie es auch so war. Shit, ja. Stimmt schon. Heutzutage, wenn du es heute versuchen würdest als Band, so wie die Chili Peppers, dass alle deine Freunde jeden Tag bei einem Radiosender anrufen und sagen, hey, wir wollen einen Song von der Band hören. Wenn die sagen, ja, wir haben euren Trick durchschaut, fuck off. Naja, auf jeden Fall Nummer 1, Maggie May in den USA und in Großbritannien hat ihn zum Star gemacht. Oh, ich kann gerade nicht mehr richtig reden. Die Müdigkeit.
Okay. Aber Maggie May, obwohl man den heute nicht mehr so doll auf dem Schirm hat, war der Song, der Rod Stewart solo groß gemacht hat.
Der hat ihn nach vorn gebracht. Plötzlich kannten alle den Namen Rod Stewart, genau. Und dann kamen natürlich seine großen Steelmix-Balladen auch hier, Sailing. Das ja gar nicht von ihm ist im Original, was viele nicht wissen. Jeder denkt, den hat er geschrieben. Der ist von den So-und-So-Gebrüdern. Schieß mich tot, habe ich gerade vergessen. Könnt ihr ja googeln. In den 80ern dann völliger Stilwechsel auch, Umbruch. Hier mit Die I Think I'm Sexy. Ne? Dann war er plötzlich im Disco-Fever angelangt. Und das war ein brutaler Mega-Hit. Der hat halt auch einen gigantischen Groove, die Nummer.
Ja.
Und Platz 1 weltweit, hat sich millionenfach verkauft. Also insgesamt über 250 Millionen Alben verkauft und Typ mit wildem Haar, Schalk im Nacken, Herz am rechten Fleck und hat auch wirklich interessante Songs geschrieben, muss man schon sagen, auch wenn ich persönlich jetzt nie sagen würde zu Hause, du, hören wir uns doch mal wieder Rod Stewart an 2 Stunden, aber beim nächsten Platz könnte das durchaus passieren.
Der nächste Platz ist nämlich Mick Jagger von The Rolling Stones, obviously, da ist mein schicker Satz, auch solo. Jagger bleibt Jagger.
He got the moves like Jagger. Ja. Was soll man sagen? Mick Jagger ist schon sehr, sehr jung angefangen mit Rock'n'Roll. Wann sind die Stones an den Start gegangen? 1962 oder 1964? Ich glaube, 62 waren die Beatles, 64 die Stones oder so. Naja, schlecht mit Zahlen, ihr wisst schon. Auf jeden Fall, klar, der Frontmann der Stones wollte irgendwann wissen, wie klinge ich eigentlich ohne Keith Richards und Co. Natürlich gab es da immer wieder auch so Anleihen, wo dann mal einer von seinen Jungs dabei war bei seinen Solonummern. Aber in den 80ern, hat er seinen Solo-Ausflug gestartet. Es lag auch daran, dass er natürlich mit Keith Richards hier im Clinch lag. Da hat es ja häufiger mal geknallt zwischen den beiden. Ich finde, er hat echt ein paar richtig geile Alben gemacht, muss ich sagen. Ich mag total gern dieses blaue Album, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Da ist auf jeden Fall auch drauf hier Don't Tear Me Up. Don't tear me up, I don't wanna na-na-na-na picture again. Tolle Songs hat er geschrieben, solo auch. Wenn man sich überlegt, was dieser Mann sich kreativ in seinem Leben alles aus den Fingern gesaugt hat, das ist schon brutal, wie viele Songs er geschrieben hat. Ich meine, klar, kannst du bei vielen sagen, aber...
Von damals in den 60ern bis heute, ganz
absurd.
Einfach dran zu denken, dass da immer noch neue Ideen und alles kommen. Wie?
Ja.
Wie? Aber ja, toll,
Ein
schön.
unerschöpflicher
Wir
Quell
freuen uns doch für
des
ihn.
Songwritings. Ja. Ja, also er hatte damals auf jeden Fall genug von diesen Gitarrengrundsatzdiskussionen mit Keith Richards und er wollte einfach da mehr seinen Willen durchsetzen und sagen, nee, da brauche ich jetzt mal keine Gitarre, da brauche ich nur ein Klavier, da brauchen wir keinen Gitarristen oder hey, nee, da brauche ich jetzt mal nicht so eine verzerrte Gitarre, sondern nur eine klare, leise oder was auch immer. Und Keith Richards, ich denke mal, dass es daran halt dann gehakt hat, weil das ist ja der Klassiker in Bands, ne? Dass die Egos von Sänger und Gitarrist kollidieren und dass es da immer kracht. Und also ich habe ein bisschen Banderfahrung. Ich bin in einer völlig erfolglosen Band. Aber trotzdem gibt es natürlich diese kleinen Muster auch dort in der nicht in der Bundesliga, sondern in der Kreisliga. Auch da ist es so, dass es häufigst eben nicht zwischen Drummer und Sänger oder zwischen Bassist und Sänger rumst, nein, zwischen Gitarrist und Sänger.
Ich kenne das auch von Bands in meinem
Es
Umfeld, dass
ist
es tendenziell
absurd.
dass irgendwie die, ich sag mal, überspitzt gesagt, die Egos in der Band sind. Und
Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht haben die auch die meisten künstlerischen Ambitionen. Ja, ich meine, der Drummer macht ja nur
bestimmt.
Bunga, Poker. Und der Bassist macht E-E-E-D-D-D-G-G-G.
Schneidet das bitte raus
Schneidet
und
das
schickt
raus.
es an die
Das war ein
Band
Scherz.
von.
Leute, das war ein Scherz. Fuck. Naja, auf jeden Fall. Erstes Soloalbum von Mick Jagger war She's the Boss 85. Ja, war alles schon, würde ich sagen, wesentlich poppiger als bei den Stones. Weniger Rock'n'Roll, aber eben doch ganz
Weil
klar
halt
diese.
nicht die Gitarre überall.
Ja, da waren schon auch genügend Gitarren noch, aber ja, Just Another Night war ein Riesenhit. Top 10 auch in den USA, man erinnert sich. Just Another Night. Ja, mehr Groove, mehr Funk, mehr Drive, mehr Pop, mehr tanzbar, mehr all diese Mick Jagger-DNA, die er bei den Stones wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zügeln musste, teilweise, wo er vielleicht weniger Popstar sein konnte, als er eigentlich in seiner DNA war und mehr Rockstar sein musste. Weil, wenn du dir angeguckt hast, wie Mick Jagger hier bei David Bowie Dancing in the Street und so, da dachtest du, der Typ, das ist doch kein, ist eigentlich gar nicht so ein Rocker, der ist doch voll der Popper. Aber gut, das habe ich nie gesagt. großer Knall dann auch 2001 hier, God Gave Me Everything mit Lenny Kravitz produziert. War sehr fett produziert und ja, auch irgendwie dreckig und hat er so ein bisschen mit diesem ganzen Ruhm-Zirkus im Pop- und Rock-Business abgerechnet. Obwohl er schon 50 war, hatte man das Gefühl, ja, der ist immer noch so hungrig, der hat immer noch so viel beizutragen, der hat so viel zu sagen und jo, Solo war er trotzdem natürlich nie so erfolgreich wie mit den Stones. Hatte einige Alben in den Charts und natürlich auch ausverkaufte Shows, aber es ist kein Vergleich, wenn man sich die Größenordnung der Stones natürlich
Ja,
anguckt und die Welttourneen und
aber da auch ranzukommen, also wie?
ja, wie, so ist es. Naja,
Gehen wir
ich
mal.
mag's, ich mag die Mick Jagger Solo-Sachen, übrigens aber auch die von Keith Richards. Da sind auch ein
Stimmt,
paar
der hat auch
wirkliche Schätze.
Solo.
Ich glaube, den werden wir nicht auf der Liste finden. Aber
Nee.
gucken wir mal. Hey.
Stimmt, es gibt nur eine Band, aus der zwei Platzierungen auf dieser Liste
Jetzt
hervorgehen.
bin ich aber gespannt, wie ein
Wir sagen
Flitzebogen.
mal noch nichts.
Okay.
Aber wir gehen zu Platz 6 mit Eric Clapton, Cream und Yardbirds war da. Solo mit Seele und Balladen für die Ewigkeit.
Ja. Also wieder so ähnlich wie bei, wen hatten wir bei
Rod Stewart,
Rod Stewart,
ja.
genau, denkt man natürlich auch bei Eric Clapton schon so viele Jahre Solo, so erfolgreich, so viele Zusammenarbeiten, so viele Features mit anderen Künstlern gemacht, dass man ihn eben nicht mehr bei seiner Homebase irgendwie bei Cream verankert, aber da ging
Für
es halt
mich,
alles los, ne?
wenn ich das nicht mal für Moderationen hätte raussuchen müssen, ich hätte das gar nicht gewusst, dass der aus Bands stammt. Ich
Ja.
habe den so doll als Solokünstler.
Yardbirds hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber stimmt, da war er auch. Aber wie viele Jahre waren das? Ich weiß es nicht. Zwei, drei Jährchen und Cream war auch nicht lang, aber trotzdem halt bahnbrechende Musik gemacht mit Cream. Also Cream ja bis heute im Bluesrock immer noch eine krasse Fanbase. Ich glaube, die haben auch immer noch ansehnliche Streamingzahlen. Da bin ich manchmal baff, wenn ich solche alten Bands dann suche irgendwie und bei Spotify und Co. vorbeischaue und du denkst so, Mann, von denen hast du so lange nichts gehört und die Künstler sind längst weitergezogen und haben diese kleine Diskografie da irgendwo im Strom der Zeit hinterlassen. Und trotzdem gibt es eben ganz viele Menschen, die erinnern sich gerne zurück an diese Zeit. Und das ist halt die Magie der Musik, die plötzlich auch Gefühle wieder wecken kann, die du schon vergessen hattest oder dich zurückbeamen kann in der Zeit an eine Ära in deinem Leben, die ganz anders war als die jetzige. Und Das ist, ja, Cream auf jeden Fall großartig. Und klar, ohne Clapton hätte das sicherlich auch nicht so geklappt, dass sie so durchgestartet sind mit diesem Meistergitarristen, der Mr. Slowhand. Genau, Slowhand kommt ja, woher kommt der Spitzname? Es kommt daher, dass er seine Gitarrenseiten bei den Gigs doch immer so gemütlich gewechselt hat, aber dazu dann trotzdem noch ganz langsam irgendwie weitergespielt hat. Er hat das irgendwie so. Ich erinnere mich gerade nicht mehr an die Geschichte. Ich habe sie schon 100 Mal erzählt, aber ich habe sie lang nicht mehr erzählt. Ich weiß, dass irgendein Clubbesitzer sie ihm gegeben hat. Und ihm sind ja gerne mal die dünnen Saiten gerissen. Er hatte eben wie B.B. King so ganz dünne Saiten, die man eben beim Blues stark benden kann, damit man da die Saiten eben stark twisten kann. Und die sind ihm gerne gerissen, vor allem die hohe E-Saite natürlich. Und während des Gigs hat er dann eben
Die ausgewechselt.
ausgewechselt.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob dann auch langsam vielleicht weiter geklatscht wurde im Publikum oder so und der Beat ein bisschen weiterging. Die Geschichte müsste man nochmal genau. Es ist etwas komplexer mit dem Slowhand-Name. Ja. Aber gut, ja, Solo-Karriere, unfassbar erfolgreich, wir wissen es. Klar, auch Tears in Heaven war mit daran schuld. Ich kenne Menschen, die können diesen Song bis heute nicht
Weil der
hören,
so traurig
weil
ist.
die zu empathisch sind und sich dann zu sehr in andere Menschen und deren Schicksal hineinversetzen und die fangen sofort an zu weinen, wenn die diesen Song hören und die skippen sogar den Radiosender, wenn Tears in Heaven angespielt wird. Und wenn man die Hintergrundgeschichte mit dem vierjährigen Sohn kennt, dann kann man das verstehen. War für Clapton ein unvorstellbarer Verlust. Also ich glaube, der Schmerz, diese Trauer, das war einfach fast zu viel für ihn. Da ist er fast dran zugrunde gegangen und monatelang hat er keine Musik mehr gemacht. Und ja, ich glaube, man kann das wirklich so krass hören in diesem Song, wie er diesen Schmerz versucht hat, da zu verarbeiten. Ja, would you know my name if I saw you in heaven? Pff, fertig macht mich das. Naja, klar, mit erfolgreichstes Album Unplugged, die Scheibe ist legendär und ich finde sie auch vom Feeling her unerreicht. Klar, da kann man wieder drüber streiten. Der Blues, der eigentlich die schwarze Musik war, der Afroamerikaner und der Menschen, die eigentlich in den USA versklavt wurden, die ungerecht behandelt wurden ohne Ende. Und da ist diese Musik entstanden und dann wurde sie auf einmal transponiert auf andere Machart. Bisschen mehr E-Gitarre hier, bisschen mehr Schlagzeug da und plötzlich kamen eben auch all diese weißen Künstler daher und ja, Eric Clapton ist natürlich das Paradebeispiel dafür, für den weißen Blues, aber man muss auch sagen, dass er immer wieder sehr viel Respekt auch gezollt hat den Legenden, die eben mit daran schuld waren, dass er in diesem Genre so groß geworden ist. Und an seinem Gitarrenspiel, an seiner Technik, da gibt es sicherlich nichts
Ganz
auszusetzen
krass.
in seinen größten Jahren. Ja, es war ein riesen Welterfolg auf jeden Fall. Bleiben wir noch kurz bei Tears in Heaven. Platz 2 der US-Charts, 3 Grammys, Millionen von Verkäufe. Und gut, das war auch so ein bisschen der Punkt, wo viele gesagt haben, hey, der ist ja nicht nur ein Techniker, der ist ja kein toller Sänger, aber der zeigt so viel Emotion und das auch, wenn er nicht so viele Oktaven beherrscht wie Freddie Mercury oder so. Also ein bisschen
Der hat da
minimalistischer halt.
so viel Emotion in dieser Stimme. Also das ist schon,
Ja gut, in dem Fall, ja.
das ist krass.
Ja, die legendäre MTV Unplugged-Scheibe, haben wir gesagt, die hat ihn zur Legende gemacht und wurde auch verkauft wie blöd. Also er hat insgesamt solo über 100 Millionen Tonträger verkauft. Auch dank Layla natürlich und Wonderful Tonight, dass er für die süße Lady geschrieben hat, die George Harrison ja eigentlich geheiratet hatte, die hat er ihm dann ausgespannt, seinem Kumpel. Patty Boyd, ja. Er war nie so der Lauteste, auch nie so der Showman, nie so einer, der auf die Bühne kam, hey, yeah! Sondern halt der Musik. Er hat die Liebe zur Musik zelebriert und ja, die Fans durften halt ihm beiwohnen, so ungefähr. Und das kam gut an. Jede Note bei ihm spricht irgendwie, also es war schon oft das Gefühl, jede Note, die er auf der Gitarre spielt, spielt er so bewusst, als wäre es die letzte Note, die er spielen dürfte in seinem Leben. Ja, egal wie simpel das war oder so, aber das war bei ihm immer sehr krass. Und wir müssen weiter zu Platz 5.
Wir müssen weiter zu der Person, der er die Frau ausgespannt
Oh,
hat.
so ein Zufall.
George Harrison, The Beatles. Der leise Beatle, ganz laut solo. Ich war tatsächlich ein bisschen verwundert, dass er von den Beatles auf dieser Liste ist. Und also,
Finde ich gut.
ich glaube, wir können das spoilern. Es kommt auch kein anderer Beatle mehr.
Hey, nicht spoilern.
Entschuldigung!
Ja, also George Harrison, sicherlich werden einige Paul McCartney und John Lennon-Fans sagen, ihr spinnt doch. Oder einige werden sagen, nix da, Ringo Starr ist der beste Beatle.
Ich glaube, das sind weniger.
Hey, 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 da könntest du dich irren. Ja? Okay. Das ist immerhin der bodenständigste der Beatles, der Ringo. Ja, wie wir wissen, George Harrison wurde gerne so ein bisschen untergebuttert innerhalb der Beatles. Er hatte nicht dieses Durchsetzungsvermögen und er war, wenn ich mich recht entsinne, auch ein Ticken jünger als Paul McCartney und John Lennon. Also vielleicht hatte er deshalb auch nicht dieses Selbstbewusstsein und diese Ellenbogen, um sich da durchzusetzen. Er stand oft im Schatten dieser beiden Egos und die beiden waren ja auch begnadete Songwriter. Das kann man nicht abstreiten. Paul McCartney und Lennon haben großartige Kompositionen, ob alleine oder gemeinsam geschrieben. Und er hatte es, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer. Der kam, ich kann mir das echt vorstellen, dass der häufiger mal so, John, Paul, I wrote a new song, would you like? No, no, we got like 15 other songs we need to record. Könnte ich mir echt so vorstellen, dass das häufiger mal so vorkam. Ja, er war halt eher so der ruhige Introvertierte. Und ich glaube, der war dann eher so, gut, wenn die mein Talent nicht anerkennen, dann spare ich mir das auf. Und letztlich kam es ja dann alles so, wie es kommen musste. Und er ist nach den Beatles komplett durchgestartet, der ruhige. Nach dem Beatles-Ende 1970 kam sein, das war das erste Soloalbum eines Beatles. Das war vielleicht auch gut. Genau, sonst wäre er vielleicht gar nicht so schnell gewesen, wenn er nicht so viel Material gehabt hätte, was vorher von den Beatles abgelehnt worden wäre, wo die gesagt hätten, nee, kannst du dir sonst wohin schieben. Und dann hatte er eben schon sehr viel Material, um schnell durchzustarten. Und das Album schlug ja ein wie eine Bombe. Also ich meine, gut, die Leute waren eh hungrig nach mehr Beatles-Stoff und waren tot traurig, dass die Beatles sich aufgelöst haben. Also klar, wenn dann einer von denen ein Soloalbum rausbringt, her damit. Und die Verkäufe waren Hammer von All Things Must Pass. Also ein echt episches Werk hier, My Sweet Lord, hat auch die Popwelt verändert. Ich glaube, es gab bis dato nicht so ehrliche, direkte Liebesbekundungen an unseren Schöpfer. Ich weiß es nicht, aber mir fällt jetzt keine ein, wo das so direkt passiert ist. Oder wenn, dann waren die sehr christlich angehaucht oder eben irgendwie in einer Religion. Und er hat das halt so, ich weiß nicht, er hat das so.
Universeller irgendwie, ne?
Gut, er war ja lang in Indien und er war ja auch die treibende Kraft, die Beatles da zu diesem Maharishi, zu diesem Kerl zu bringen und hier transzendentale Meditation zu üben und so. Und also ich denke, er hat sich auch lang auf die Suche begeben nach Gott. Und My Sweet Lord, plötzlich so einen Song im Radio zu hören, das war für viele natürlich auch seltsam. Hare Krishna singt er dann da zwischendrin und so. Naja, jedenfalls hat er da westlichen Rock mit östlicher Religiosität, mit Spiritualität kombiniert. Sanskrit-Gesänge, habe ich gesagt, Hare Krishna, Hare Hare. Ich weiß nicht, ich habe den Song tatsächlich schon in jungen Jahren gerne mit Kumpels in der Küche gehört, so an einem Freitagabend Rotwein schlürfend, war immer irgendwie entspannt. Naja, es war dann der erste Nummer 1 Hit eines Ex-Beatles, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, also schon auch ein historischer Moment, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, dann über 10 Millionen Verkäufe, unglaublich. Und er war auch ein Pionier, der George Harrison. 1971 hat er dieses Concert for Bangladesh gespielt, also ein gigantisches Benefizkonzert, noch vor Live Aid. Also da war er Vorreiter irgendwie, um zu sagen, hey, ich habe so viel musikalisches Talent, ich will das für irgendwas Gutes nutzen, ich will nicht nur Sex, Drugs, Rock'n'Roll und auf der Straße und für Groupies und in Hotelzimmern mir die Nächte um die Ohren schlagen, sondern irgendwas Sinnvolles machen für die Welt. Und das, ich finde ihn einfach auch sehr sympathisch. Also.
Ja, ich finde ihn auch so als Person, die natürlich jetzt nicht so dolle mit Beatles-Musik aufgewachsen ist, finde ich den retrospektiv einen der sympathischsten Beatles wirklich. Also so,
was da halt Lennon und Paul McCartney, die sich irgendwie Songs geschrieben,
gegenseitig die ganze Zeit versucht haben auszustechen und er war da halt so nebenher und hat sein Ding gemacht und das ist irgendwie schön.
Finde ich auch, ja. John Lennon war immer so ein bisschen der giftigste, finde ich. Der frechste oder der und Paul McCartney, ja, war nicht so, ganz anderer Charakter natürlich. Aber George Harrison, nie der lauteste, aber vielleicht der weiseste der Beatles, hat mit so vielen Menschen zusammengearbeitet, egal ob Bob Dylan oder Eric Clapton, den wir auch schon erlebt hatten. Und wie sie das alle heißen.
Aber heute später dann.
Wir müssen weiter.
Wir gehen weiter. Sting, The Police, vom Punk-Polizisten zum Weltmusikpoeten.
Wer hat das geschrieben? Vom Punk-Polizisten.
Wir kriegen ja immer diese nette Liste hier von unserer Redaktion.
Also derjenige, der das geschrieben hat, gehört vor den Toren der Stadt gepfählt. Naja, auf jeden Fall gut bei Sting. Klar, denkt man sofort an The Police. Aber auch da gibt es natürlich inzwischen so eine gigantische Fanbase. Die interessieren sich vielleicht mehr für die Sachen von Sting als für die von The Police. Da würde ich es nicht
da
mehr...
Da ist ausgewogen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, also Sting hat auf jeden Fall abseits von The Police einen riesigen Namen auch.
Würde auch sagen, dass das eher so 50-50 ist. Ja. Ich habe gerade nur kurz nach einer Uhr gesucht, aber Ich muss ja heute noch on air. Ich muss ja, ja heute noch was anderes machen, außer hier. Ich habe noch 20 Minuten, das reicht. Naja, auf jeden Fall. Ja, Police haben wir auch schon häufiger drüber geredet in anderen Top Tens. Ich feiere sie ja, auch wenn es sie leider so kurz gab. Und es gab so wenige
super
Alben.
Super kurz.
Ja, ja. Sau traurig einfach. Naja, auch da gibt es genügend Interviews vom Drummer Stuart Copeland, wo er einfach das auch sehr bedauert, dass das eben auseinandergehen musste. Und Sting ist da leider mit dran schuld, verdammte Axt. Ja, also das hätten die echt mal wieder kitten können bei The Police, dass sie da noch ein paar Alben zusammen gemacht hätten. Ich meine, wann kommen so ein toller Gitarrist und so ein toller Bassist und Sänger und so ein toller Drummer mal zusammen?
Man hat auch das Gefühl, Sting versucht so, sich das nachzubauen und es klappt nicht so richtig. Also auch mit seinem Sting 3.0 und so, dass er versucht, diese Trios da zusammenzubauen. Aber irgendwie, es hat einfach nicht diesen Flair von damals.
Naja, ja, also ich habe tatsächlich, ich kenne jemanden, der war auf dem Konzert in Heilbronn kürzlich. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Theresienpark, schieß mich tot, Luisenwiese, wie auch immer. Und,
Entschuldigung an alle Heilbronner hier.
Ich weiß es nicht. Ich war in Heilbronn nur eins. Aber hey, immerhin weiß ich, dass Heilbronn die Kätchenstadt ist.
Ne? Schön.
Gut, auf jeden Fall waren die da und bei Sting 3.0 und die haben gesagt, wir waren total enttäuscht. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich, ja, es ist nicht mehr reproduzierbar mit The Police. Aber ja, vom Roxanne-Rufer zum Philosophen und Jazz-Liebhaber, nicht? Geboren wurde er als Gordon Sumner. Sting, bekanntlich wegen dieses Pullovers, den er gern getragen hat. Gelb-schwarz kariert wie eine Wespe. Und eine Wespe hat einen Stachel und sticht. Also haben sie ihn Sting genannt, seine Musikerkollegen. Genau. Mit The Police weltberühmt geworden, zu Recht, revolutionärer Sound, hier auch wieder Thema Musik oder kultureller Ursprung eher in der afroamerikanischen Ecke oder jamaikanischen Ecke und dann eben diese Transposition ins Europäische, aber eben meisterhaft gemacht und man muss auch sagen, es ist mir ja auch scheißegal, also die Menschen sind ein Volk, sage ich mal, und kann sich ja auch trotz Hautfarbe, trotz kulturellen Unterschieden, trotz religiösen Unterschieden, nationalen, scheißegal, Musik, Kunst kann ja alles zusammenbringen, vereinen und fusionieren und wieder auseinandergehen und verwandeln und das ist ja auch schön irgendwie, aber irgendwie war es Sting ja auch zu viel mit dem Bandstress bei The Police, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, es gab irgendwie so einen bekannten Spruch beim Ausstieg: Wenn du nach dem Konzert lieber ins Hotel willst statt feiern, dann ist es vorbei. Aber wer hat es nochmal gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Wobei, da stimme ich schon zu. Also ich finde, das stimmt schon, wenn man sagt, okay, so ich habe gar keinen Bock mehr mit denen zu sein.
Ja, das ist ja auch so.
Dann sag tschüss.
Das ist so, sobald es in der Band eigentlich nur Stunk gibt und die Musik nur noch irgendwie zum Geld verdienen ist oder weil man sagt, es ist eben das Hobby, das wir alle machen oder so, dann ist es für den Arsch. Also es muss irgendwie immer wie in so einer Liebesbeziehung irgendwie stimmen. Es gibt auch so viele Memes auch über Männer, die in Bands sind, weil das ja eigentlich so was Ulkiges ist. So, stell dir vor, du triffst dich jede Woche dreimal mit drei anderen Typen, um die Wette zu schwitzen, bis sich alle obenrum ausziehen. Und es geht um emotionale Themen wie Liebe, Verlust, Eifersucht und Co. Und dann kommen noch 10 andere Punkte und denkst so, okay, ja, dann bist du in einer Band. Und denkst so, fuck, das stimmt ja irgendwie. Also da gibt es echt viele witzige Memes. Naja, also er hat Sting hat so viele andere Jazzgrößen und andere Musikergrößen auch gerne mal rangeholt und hat immer über so komplexe Themen geschrieben, halt so schon die intellektuelle Speerspitze der britischen Pop- und Rockmusik, Politik, Ökologie, Umwelt, dies, das und natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, Englishman in New York, würde ich sagen, einer seiner absoluten Evergreens, Solo. Ich glaube auch sau gerne gesampled, geremixed in allen Elektro-Varianten. Oh, finde ich ganz schlimm, diese ganzen Elektro-Remixes. Hörst du dann in irgendeinem Touri-Club irgendwo in der türkischen Riviera, hörst du dann so. Naja, absoluter Welthit, in Deutschland auch ein Dauerbrenner und bis heute natürlich gern gespielt im Radio. Ist auch gut gealtert, ne? Ja.
Kann man machen.
Riesenerfolg natürlich. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger solo. Unzählige Grammys. Vor kurzem habe ich gesehen, der hat sich ja schon vor Jahren, ich glaube Anfang der Nullerjahre oder wann war das? Vielleicht auch 2010 oder so, hat er sich so eine Villa gekauft in Italien, wo er auch selber Wein macht und so. Und die Leute in diesem Dorf haben ihn wohl inzwischen akzeptiert, so auch wenn er natürlich so der Weltstar ist. Und ich meine, Sting, der muss ein extra ordinary life führen. Also wenn du so viel Geld hast und ich meine, der kann auch nicht auf die Straße gehen. Der wird schon überall erkannt, immer noch, denke ich.
Vielleicht ist das aber auch tatsächlich in so einem Dörfchen besser, wo du halt nach ein paar Wochen alle kennst und die sich langsam so dran gewöhnen können, okay, der ist jetzt hier, fertig. Als wenn du da in einer Stadt bist, wo halt auch ein bisschen mehr Menschen umtauscht die ganze Zeit ist. Und immer, das Ding ist jetzt mein Nachbar.
Ja.
Weiß nicht.
Ja, also gibt so viele spannende Interviews mit ihm und leider in allen Interviews, also sobald die Frage kommt, wird das nochmal was mit einer Police Reunion, dann bricht das Interview entweder ab oder er schlägt dem Interviewer ins Gesicht oder er beleidigt ihn. Nein, übertrieben, aber die Frage würde ich ihm, glaube ich, nie stellen, wenn ich ihn mal interviewen würde. Großartiger Künstler, großartiger Songwriter und egal ob Desert Rose und wie all seine Solo-Hits noch heißen, da waren so viele schöne Sachen dabei auf jeden Fall.
Ja. Also das ist schon auch verdient, dass er noch so eine riesige Solo-Karriere dahinter hatte. Das ist krass. Wir gehen in unsere Top 3.
Tü-tü.
Peter Gabriel, Genesis. Kunstvoll, eigenwillig, einflussreich.
Der Kerl ist auch echt...
Eigenwillig.
Ja. Und ein echter Künstler, würde ich mal sagen. Wirklich so ein ganz verrückter Künstler einfach. Ja, also... Immer noch aktiv, hat auch wunderschöne Songs in letzter Zeit auch gemacht. Hier Love das Can Heal zum Beispiel, da gibt es zwei Versionen, glaube ich. Da gibt es irgendwie eine Light Version und eine Dark Version oder ich weiß nicht mehr, wie es war. Love Can Heal, falls ihr den nicht gehört habt von Peter Gabriel, finde ich wunderschön. Ist fast wie so eine Meditation, wenn du den hörst. Nicht so laut, aber umso kreativer. Natürlich denken wir an seinen Beginn bei Genesis, wo er sicherlich der kreative Mastermind war und in seinen verrückten Kostümen The Moonlit Night oder in seinem Fuchskostüm für Aufsehen gesorgt hat. Und ja, da hatten wir auch schon mal in einem anderen Top Ten drüber geredet, dass es eben damals auch die Unterhaltung auf der Bühne war was anderes. Heute hast du diese gigantischen LED-Leinwände. Das Ganze hat sich ja so verändert. Also die Technik hat sich so verändert. Und ich fand das irgendwie legitim, damals noch mit Kostümen zu arbeiten. Also ich glaube, diese 70er Genesis-Shows mit ihm, die waren wild. Also,
ich glaube, der ist richtig abgegangen.
Ich glaube auch.
Auch sehr abgefahren abgegangen, aber gut. Ja.
Ich glaube auch, Masken, Schminke, Verkleidungen und dazu seine wirklich krassen Texte und Konzeptalben und die dann auch teilweise live in voller Länge irgendwie mit exakt dieser Tracklist wiedergegeben wurden. Also das muss schon krass gewesen sein.
Ich glaube, der hat auch das, also so alles andere der Kunst so ein bisschen untergeordnet.
Ja.
Also ich habe hier mein Konzept und das wird jetzt so umgesetzt.
Ich glaube auch. Ja, 1975 hat er Genesis verlassen. Das gab damals ein bisschen Clinch, weil er auch Vater wurde. Und auch da hat es ein bisschen geknallt innerhalb der Band. Das lief ja nicht ganz schön ab alles. Da hat er dann später ja auch sich so ein bisschen quasi gerecht hier mit Salisbury Hill, wo er auf jeden Fall das auch thematisiert hat. Es gibt noch einen anderen Song, glaube ich, wo er das gemacht hat. Naja, hat sich erstmal zurückgezogen und sich auch mehr auf die Familie konzentriert. Finde ich irgendwie auch voll legitim, wenn man dann Vater wird, dass man sagt so, yo, Musik machen, Kunst in der Band sein, alles schön gut, aber ich bin jetzt Vater, ich habe Verantwortung für ein kleines, lebendes Wesen und ich kann nicht mehr mit euch nachts mir die Nächte um die Ohren hauen und das ist irgendwie auch verständlich und irgendwie auch sympathisch, aber ja, es wurde dann erstmal ein bisschen stiller um ihn und dann kamen die 80er und er war wieder voll da und irgendwie auch als ganz anderer Mensch hat sich da total neu erfunden, fast so à la David Bowie und ganz neuen Sound. Ich finde diesen Sound von ihm so einzigartig. Also 1986 kam dieser Meilenstein So raus, den wir auch schon häufiger mal gespielt haben. Ich finde das Album, ich habe es dadurch nur entdeckt, dass wir es als Meilenstein gespielt haben und dachte erstmal so, oh, Peter Gabriel Solo interessiert mich eigentlich nicht so, aber künstlerisch sehr interessant, die Songs. Also die kann man auch so oft hören und man entdeckt immer irgendwie was Neues, weil die Instrumentierung so komplex ist, die Melodieverläufe und auch die Texte sehr tiefgründig und vielschichtig und alles. Also fuck, Peter Gabriel, das ist halt echt so eine intellektuelle Atombombe irgendwie. Ja.
Ja, also ich muss sagen, mir ist es manchmal auch so ein bisschen zu intellektuell, einfach vom Hören her. Ja. Aber krass ist es auf jeden Fall und das ist ein heftiger Künstler.
Sledgehammer natürlich auch, ein Mega-Hit. Mhm. Da denkt man, glaube ich, auch gerne an das MTV-Video. Das dürften viele da miterlebt haben zu der Zeit. Genau, hat das Musikfernsehen für immer verändert. Und hat auch unglaublich Groove, der Song, und natürlich auch irgendwie Sex-Appeal. Läuft bis heute gerne im Radio. Dieses Video, das war ja so ein Mix aus Stop-Motion-Elementen, so total wild. Ich glaube, Genesis haben das ja später auch wieder gemacht. So dieses Stop-Motion-Ding war bei Genesis auf jeden Fall oder in der ganzen Genesis-Familie sehr angesagt. Genau, was könnte man noch erzählen? MTV hat das Video auf jeden Fall hoch und runter gespielt. 1987 gab es dann 9 MTV Video Music Awards, absoluter Rekord. Ja, da gab es irgendwie tanzendes Gemüse und animierte Hühner und was weiß ich. Das war alles so kreativ abgedreht und irgendwie auch ulkig und komisch. Und ja, also die Solo-Karriere von Peter Gabriel war einfach der Beweis, man muss sich nicht an den Mainstream verkaufen. Man kann sich künstlerisch komplett treu bleiben und trotzdem Erfolg haben im Mainstream. Und das hatte er. Ja.
Mhm, absolut. Wir gehen mal zu Platz 2. Auch wieder top aktuell sind wir hier unterwegs, zumindest während wir aufzeichnen. Hey.
Stimmt.
Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Metal-Solo-Wahnsinn mit Kultstatus.
Ja, wir haben es vorhin am Anfang schon gesagt, dass jetzt gerade die Oasis-Reunion-Konzerte in Cardiff das Konzert war und gar nicht weit davon in Birmingham, 2:15 Richtung Nordosten. Da wurde eben ordentlich abgerockt bei Back to the Beginning mit Ozzy Osbourne und mit Black Sabbath.
Ja,
mit
finale der Abschiedsshow.
Absolut. Also für Metalheads, glaube ich, ein wirklich historischer und sehr, sehr emotionaler Moment. Ozzy Osbourne da auf seinem Thron sitzend, der Prince of Darkness. Ein paar Mal hat er auch versucht aufzustehen, hat man gemerkt. Wollte er wirklich auch so die Masse so dann nochmal irgendwie animieren, aber Körper macht halt schlapp bei ihm. Man hat es vorher schon ein paar Mal gesehen, wie er läuft, oft gestützt von einer Pflegerin oder mit einem Krückstock und so. Und ich meine, stimmlich, glaube ich, war das für ihn auch schon anstrengend, diese Show da durchzuhalten. Aber ich glaube, es war für ihn bestimmt auch schön, nochmal mit seinen alten Jungs, wie in den alten Tagen, auf der Bühne zu stehen, so auf seine letzten paar Runden, sage ich mal. Und ja, Bill Ward nochmal an den Drums, das war halt echt lang nicht mehr der Fall bei Black Sabbath. Der hatte auch schwere gesundheitliche Probleme. Und dann natürlich Tony Iommi am Sechsseiter und Geezer Butler am Bass. Also für Metalheads brutal, dieser Moment. Und dann nochmal die ganzen anderen Bands, die dabei waren. Metallica, Guns N' Roses, Steven Tyler von Aerosmith zusammen mit Tom Morello von Rage Against the Machine und wer alles dabei war. Ron Wood von den Stones, you name it. Fuck, ganz war das krass. Eine. Und die ganzen Bands natürlich auch. Also egal ob Anthrax, Pantera und Lamb of God und junge Mastodon, was weiß ich alles. Also es war eine riesen Kiste jetzt gerade vergangenes Wochenende und ich würde sagen, der gebührende Abschied von den Urgesteinen des Heavy Metal.
Ja, schon.
Ja, und wir kommen jetzt zu Ozzys Solo-Trip. Schon einer der größten Solo-Trips der Rockgeschichte. Wir wissen, bei Black Sabbath haben die Jungs irgendwann gesagt so, hey, du säufst zu viel, du nimmst zu viele Drogen, wir halten das mit dir nicht mehr aus, das ist anstrengend und wir setzen dich vor die Tür. Und ich glaube, das war vorher schon mal passiert, da hatten sie ihm nochmal eine Chance gegeben und dann hat er sich ja zurückgezogen in seinem Hotelzimmer und sich nur noch mit Drogen vollgeballert, bis seine Sharon ihn da irgendwie rausgeholt hat aus seinem selbstmitleidigen Elend. Und ich weiß nicht, Ozzy, schon ein sehr verrückter Vogel auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, sein Glück war eben Randy Rhoads. Das war für ihn, das war sein Glückstreffer. Randy Rhoads, der vorher auch bei Quiet Riot Gitarrist war, mit dem er dann sein erstes Soloalbum aufgenommen hat, hier Blizzard of Oz. Und da dachten die Leute auf einmal, ach du Schande. Das hätten wir nicht gedacht, dass der nach dem Rausschmiss von Black Sabbath dann wieder sowas Krasses aufbaut. Also seine erste Rettung. Er hatte sehr viel Glück, muss man sagen. Der Ozzy hatte sehr viel Glück. Es hätte ganz anders laufen können beim Ozzy. Seine große Liebe Sharon, das war seine Rettung eben, habe ich gesagt, die auch zur Managerin wurde und die ihn immer wieder aus seinen Alkoholeskapaden und Drogeneskapaden und depressiven Löchern geholt hat. Und
dass sie das auch immer mitmacht.
Die Frau, also, ja.
Wild.
Unglaublich. Ja. Naja, sie hat ihn dann zurück ins Rampenlicht gezerrt und mit ihm die neue Band aufgebaut. Und ja, dann kam hier auch Crazy Train, sehr poppig eigentlich die Nummer, macht irgendwie gute Laune. Selbst Kinder spielen die teilweise in Schulen, habe ich gesehen, mit Schulinstrumenten. Und so ein musikalischer Befreiungsschlag irgendwie für ihn klang auch nicht mehr so nach diesem harten, schweren Metal, den man sonst von Black Sabbath, ich nenne ihn gerne so ein bisschen den Neandertaler-Metal. Ja. Der ist sehr, sehr, sehr grob, sehr oftmals sehr langsam auch in seiner, also zumindest die Riffs schwer, heavy, langsam und aber trotzdem irgendwie genial und simpel, minimalistisch. Und ja, das war dann eben natürlich ein anderer Sound. Randy Rhodes, da hat er ja auch einen Glückstreffer gelandet. Mhm. Absolutes Genie am Sechseiter, bekanntlich auch saujung gestorben, was weiß ich, mit 31, glaube ich, oder so. Flugzeugabsturz, Ozzy Osbourne war dabei, in Propellerflugzeug. Die sind da so sogar nur durch Spaß. Also die hatten da, glaube ich, irgendwie ihren Bus geparkt und ich weiß nicht mehr, warum dann ein Flugzeug in der Nähe war. Und dann haben sie gesagt, hey, wir fliegen eine Runde, wir steigen mal hier ein. Und dann ist das quasi über dieses Wohnmobil geschrappt, noch mit den Rädern, glaube ich. Und dann auf dem Acker gelandet und eben in Flammen aufgegangen. Und ja, Randy Rhodes war tot und Ozzy Osbourne war schwer geschockt, wahrscheinlich auch traumatisiert. Ja. Das war auf jeden Fall schlimm für ihn. Das liest man auch in seiner Biografie so, dass ihn das ganz schön fertig gemacht hat. War sicherlich eine der beschissensten Phasen seiner Karriere. Naja.
Er hat ja auch, hatte der nicht diese Reality-Show mit seiner Familie? Ja. War doch die erste Reality-Show.
Boah, das war ja auch wild. Mir.
Also ich hab die nicht gesehen. Ich sehe immer nur so Szenen daraus, wie abgedreht das bei denen war. Und also
die Osbournes.
Interessant.
Ja, da gibt es so viele witzige Szenen, wie Ozzy Osbourne einfach nur irgendwas nuschelt und man versteht überhaupt nichts, nur Kauderwelsch. Ich meine, gut, das kennt man von ihm auch nach Konzerten, wie Leute, irgendwelche Journalisten zu ihm kamen und ihn irgendwas gefragt haben. Ozzy! Und da kam also nur noch Brei aus seinem Hirn raus oftmals. Naja, bis heute gibt es viele Songs, die gerne auch solo von ihm laufen. Mama, I'm Coming Home kann man noch erwähnen, hat er nicht geschrieben. Das war Lemmy Kilmister von Motorhead, was man gerne vergisst.
Macht auch irgendwie, ja.
Mit dem er auch ein paar nette Sachen gemacht hat. Und der Ozzy, fuck, war der erfolgreich. Über 50 Millionen Soloalben verkauft. Ich glaube, er war halt einfach immer so ein bisschen der Hofnarr oder so. Er hat halt immer für Trubel gesorgt. Und irgendwie war es immer interessant zu gucken, was macht er so als nächstes. Ja, also musikalisch auch immer wieder so dann gezeigt, hey, er hat ja doch das Herz am rechten Fleck. Hey, er hat ja doch irgendwie, also egal ob Dreamer oder so, er hat ja doch irgendwie ganz viel Mitgefühl für unseren Heimatplaneten oder für die Menschen oder was auch immer, für seine Mama, wie auch immer. You name it, ja. Also ich weiß nicht, ein zwiespältiger Charakter irgendwie auch.
Er ist auch jemand, den ich gleich auf mit Band und ihm werten würde. Also ja. Black Sabbath und Ozzy Osbourne. Beides riesig und beides auch so doll verbunden miteinander.
Stimmt, würde ich auch fast ein 50-50 geben, auf jeden Fall. Krass. Jo, der Ozzy Train hat jetzt seine Endstation erreicht. Also der rollt nur noch aus, aber der macht nicht mehr Juju, der Crazy Train. Und damit, glaube ich, zu Platz 1.
Platz Nummer 1, Phil Collins, Genesis. Vom Drummer zur globalen Pop-Rock-Ikone.
Oh, auch wieder schwierig. 50-50, auch hier schwierig.
Ja.
Unfassbar erfolgreich mit Genesis. Heftig. Bei beidem würde ich sagen, Genesis mit Phil Collins 140% und Phil Collins Solo 140%. Ja. Das kommt ungefähr hin, ne?
Ich muss also für mich, es war mir für lange Zeit bei vielen Songs gar nicht klar, ist das jetzt Genesis oder ist das Phil Collins oder sowas, weil das so verschwommen in meinem Kinderhirn war.
Das gab es selbst bei Radiomoderatoren immer wieder, dass die gesagt haben, und hier Genesis mit Another Day in Paradise. Phil Collins. Und genauso andersrum. Habe ich alles schon gehört. Gibt es immer wieder, weil die Sounds natürlich auch sehr nah beieinander waren. Und genauso die Texte und alles, also oder das Feeling, der Vibe.
Ja. Weil Genesis sich ja mit ihm dann als Frontmenschen auch voll neu erfunden haben im Vergleich zu Peter Gabriel davor.
Absolut.
Ja. Heftig.
Ja, wir wissen alle, er war der Drummer bei Genesis und dann haben sie einen riesen Heckmeck gemacht und so lang gesucht und so viele Leute durften mal ins Mikrofon trällern, aber sie waren, glaube ich, auch ziemlich picky und ziemlich anspruchsvoll und sie wollten eine charaktervolle Stimme haben, weil Peter Gabriel hat halt auch eine sehr charaktervolle Stimme gehabt und da konnte natürlich nicht irgendein 0815-Sänger her, also ja, und am Ende hat Phil Collins gesagt, gut, dann stelle ich mich mal ins Mikro und plötzlich wurde er der Sänger. Das ist natürlich auch saumäßig schwierig, Drummer und Sänger gleichzeitig zu sein. Und da gibt es wirklich auch Live-Mitschnitte aus den besten Ehren der Genesis oder aus den besten Zeiten von Genesis. Da denkst du nur, wow, da ziehe ich meinen Hut.
Ja.
Also so komplexe Shuffles und was weiß ich, Sechsviertel-Rhythmen und you name it, ich kenne mich da nicht aus. Aber und dann singt er noch dazu und zwar wirklich gut und nicht nur so Background-Gesang mäßig oder so, sondern emotional und voll mit Fokus auf die Stimme und auf alles. Und also Phil Collins hat der viele Fans weltweit. Und das ist so krass. Da merkst du oft junge Leute, die entdecken den für sich, eben auch, weil er in irgendwelchen Disney-Produktionen wie Tarzan und sonst was mitgewirkt hat. oder einen ganzen Soundtrack geliefert hat, aber dann auch eben viel älter. Also der vereint Generationen voll durch die Bank weg. Da kannst du eine 25-Jährige fragen oder einen 75-Jährigen, also sagen, ja, ja, Phil Collins, oh, war eine Zeit lang Riesenfan oder bin bis heute Riesenfan, oh ja, schwer in meiner musikalischen DNA so drin. Meine Güte. Ja, also ich hätte es schön gefunden, wenn man Phil Collins und Peter Gabriel noch ein bisschen, ich glaube, sie sind mal aufeinander getroffen vor ein paar Jahren. Nach so vielen Jahren haben sie sich dann mal ja, gemeinsam irgendwie auf die Bühne gestellt. Ich weiß nicht mehr, bei was es war. Das war ein schöner Moment, auf jeden Fall dann auch zu merken, so, ey, das ist für die alles längst passé, da ist kein Ärger mehr oder so.
Schön. Ja.
Es sind einfach zwei Künstler, die sich auch gegenseitig respektieren. Ja, auch wenn Peter Gabriel in den Anfangsjahren sicherlich pissed war, was dann aus Genesis wurde, weil es eben so viel poppiger, mainstreamiger und kommerzieller wurde. Aber fuck, es war trotzdem gut und es war so erfolgreich.
So gut gemacht.
Und wenn etwas so erfolgreich ist, dann muss man ja irgendwie auch sagen, es kann, vielleicht hat es ja, was Gutes. Ne? Ja,
und ich meine, Phil Collins Solo ist ja noch mal eine Spur poppiger als Phil Collins in Genesis.
Das ist richtig. Ja, sein Solo-Start nach der Scheidung, sagen wir mal, von Genesis war Face Value. Und ich würde sagen, einer der größten Songs, In the Air Tonight. Mhm. Ich kann ihn leider nicht mehr so wirklich hören. Wenn man beim Radio arbeitet, ist das einer dieser Songs. Jo, der wird immer wieder auch gewünscht, weil der saubeliebt ist. Und der muss natürlich auch immer an Silvester gerne laufen, dann, damit das Drum-Solo genau dann kommt, wenn es Mitternacht wird. Und ja, all die Späße und so, aber es gibt auch bessere Songs von ihm, finde ich. Also, ich meine, das ist ein toller Song, aber es gibt so viele andere schöne Songs. Naja, die Schlagzeugaufnahmen hat er in so einem leeren Swimmingpool für einen speziellen Hall gemacht. Das, diese Geschichten erinnern mich an U2, die auch gerne mal irgendwie so ein Treppenhaus oder so benutzt haben. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Song, aber yo, okay. In the Air Tonight muss man lassen. Das ist der größte Welthit und der hat in so vielen Serien und Filmen auch einen krassen Platz eingenommen. Und über 100 Millionen verkaufte Tonträger sprechen schon für sich. Phil Collins, ja, in den letzten Jahren hat man gehört, es geht ihm nicht so gut. Und ich erinnere mich auch an einen der letzten Auftritte, war es nicht in Hamburg oder so?
Ja, ich meine sogar, das war auf jeden Fall in Deutschland irgendwo. Ist
jetzt auch schon wieder
echt gesundheitlich ganz, ganz schlecht aussah. Ja.
Oh, da waren viele Fans sehr geknickt. Das hat viele Fans ganz schön mitgenommen, ihr Idol da so gebrochen zu sehen auf die alten Tage. Mein Vater sagt immer, alt werden ist nichts für Feiglinge. Und wenn ich sowas sehe, dann kriege ich auch ein bisschen Schiss vom Altwerden, muss ich sagen.
Ja.
Aber, jo.
Wobei, ich glaube, also so nachdem hat er sich ja ziemlich zurückgezogen jetzt. Und alles, was man hört, ist okay, er hat sich da irgendwie sein Häuschen gebaut und ein kleines Tonstudio rein und sowas. Das klingt, finde ich, ein bisschen...
Ja.
Bisschen besser auch für ihn und für seinen Lebensstil.
Ja.
Hoffen wir mal.
Ja, wohl wahr. Also eine Genesis Reunion werden wir wohl nicht mehr erleben.
Nee.
Würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Aber hey, sag niemals nie. Vielleicht sagt Peter Gabriel irgendwann nochmal, hey, Tony Banks, Mike Rutherford, wie sieht's aus? Wollen wir nicht zusammen? Ja. Wäre schön.
Glaube, wenn, aber dann wird das auch eher so ein Black Sabbath-Ding als Abschied und fertig.
Ja, möglicherweise. Ja, von Phil Collins ist auch nicht mehr so viel musikalisch zu erwarten. Ich glaube, das ist eine Karriere, die schon so ihr Ende erreicht hat.
Aber er hat viel geliefert. Also
ein gigantisches Erbe.
Ganz, ganz krass. Und also, ich glaube, auch viele inspiriert. Ich glaube, ganz, ganz viele Drummer freuen sich auch einfach sehr über Phil Collins, weil die so sind, endlich einer von uns.
Nee, also ich muss sagen, Lars Ulrich ist definitiv der bessere Drummer. Lars Ulrich von Metallica ist besser als Phil Collins. Ich wollte einfach jetzt mal irgendwas liefern, damit die Leute diskutieren, weißt du, irgendeine doofe Aussage.
Ihn. Okay, gut. Aber das war tatsächlich unsere Top 10. Genesis mit den einzigen, als einzige Band aus der 2 Platzierung hier hervorgegangen sind.
Ja, also hätte man bei den Beatles schon auch machen können, finde ich.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da so ein John Lennon oder auch ein Paul McCartney auch noch gut.
Und hallo, also wenn diese Liste von unserer Musikredaktion ist, wo ist dann bitte John Bon Jovi? Ja, ich bitte dich. Oh, ist mit dem John Bon Jovi.
Das stimmt.
Ja.
Kommerziell sau erfolgreich auch alleine.
Ja.
Kann man schon sagen.
Absolut. Jo, also da gäbe es einige, die da noch drauf könnten, aber es sind halt nur 10 Plätze. Und wie immer, hier der Aufruf, diskutiert mit uns darüber, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die Top 10 fandet, ob wir irgendwen vergessen haben.
Ich muss sagen, was mir auffällt? Ich bin ein bisschen Fan von dieser Liste. Ich finde, es ist gut durchmischt zwischen Namen, wo man dachte, okay, ja, auf jeden Fall, und Namen, die so ein bisschen überraschend kommen.
Moment, du bist Fan von der Liste? Du bist doch Feministin. Ist dir was aufgefallen?
Ich bin, davon bin ich definitiv kein Fan. Also es sind nur Männer. Es sind nur Männer da drauf und es sind auch teilweise problematische Männer da drauf.
Ja.
Das ist, was ich dazu sage.
Ja.
Aber klammern wir das mal aus.
Verstehe das. Du hast vollkommen recht. Also ja. Eine Frau hätte man da auf jeden Fall draufsetzen können. Sagen wir mal Jo und Jett, die
stimmt.
Vorher mit den Runaways unterwegs war. Oder wen noch? Grübel, ich muss weg. Also, hier beenden wir das Video. Ja, doch, hier von den Pretenders gibt es noch Chrissy Hynde und dann gibt es natürlich auch noch Blondie, aber gut, Blondie war auch eine Band, aber Debbie Harry hat auch solo ein bisschen was gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ach, uns würde schon was einfallen, auf jeden Fall. Mhm. Nun gut, also.
Wobei, ich glaube, es war auch der Zeit geschuldet, dass Solo-Frauen damals leider nicht den kommerziellen Erfolg erreicht haben. Und ich bin froh, dass sich da die Zeiten wandeln und gewandelt haben.
Tina Turner war auch mit Ike Turner vorher unterwegs.
Stimmt, Tina Turner. Warum ist Tina Turner warum nicht auf dieser Liste?
Sag mal, warum ist... Ey, jetzt.
Ich habe einfach Ike Turner vergessen.
Den kannst du auch vergessen. Also, ja. Wir beenden das jetzt an dieser Stelle und sagen danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, fürs Zusehen und gerne Senf abgeben. Ne?
Ja, immer gerne. Ihr könnt auch an die Rockline schreiben. Die 0800 3x die 68866 funktioniert wunderbarstens
genau. Per
WhatsApp. Und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch.
Genau, bitte gerne milden Senf. Es kann natürlich auch mal mittelscharfer oder scharfer Senf sein, vielleicht auch mal körniger, aber...
Aber wir sind sensible Wesen.
Wir sind sehr, sehr sensibel, deshalb milder Senf wäre gut, ja? Tschüss. Super. Löwensenf. Löwensenf ist auch gut.
Schön, schön. Den, wo noch so ein bisschen Honig drin ist.